Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und eigentlich ist das alles gerade, was wir mit Corona erleben, doch gar nicht so neu, oder? Ein Virus, das Leben durcheinander bringt. Vieles, was wir noch nicht wissen. Die Frage nach dem besten Schutz. Konsequenzen für die Kontakte, die wir zu Menschen haben. Vielleicht auch fürs Intimleben. Das alles, was sich gerade so bald, hat insbesondere in den 80er Jahren schon mal eine große Rolle gespielt im Zuge der HIV- bzw. AIDS-Pandemie. Was verbindet diese Pandemie mit der Corona-Pandemie? Und was unterscheidet sie auch von ihr und welchen Stellenwert hat dabei die Popkultur? Darüber spreche ich mit Peter Rehberg, er ist Publizist und Sammlungsleiter im Schwulen Museum Berlin. Und wir gehen jetzt gleich mal zurück ins Jahr 1985 mit dieser Nachricht.
Good evening, I'm Roger Grimsby, here now the news. Actor Rock Hudson dead, his year-long battle with AIDS at an end. He was 59. Hudson died quietly in his sleep this morning at his home in Beverly Hills.
Hollywood-Star Rock Hudson ist an AIDS gestorben mit 59. Riesennachricht damals, hohe mediale Aufmerksamkeit, die klargemacht hat, AIDS ist nah, das HIV-Virus ist nah. Aber wenn Sie sich zurückerinnern, wie fern schien es denn anfänglich zu sein?
Wie fern? Also gut, man kann natürlich sagen, dass ähnlich wie bei Covid am Anfang die Situation folgende war, dass man unheimlich wenig über das Virus wusste. Also es war am Anfang von einem Schwulenkrebs oder von einer Schwulenseuche die Rede. Aber HIV oder AIDS hatten eigentlich am Anfang kein Gesicht. Es gab Gerüchte, es gab sozusagen ein unverlässliches, ein nicht zuverlässiges Wissen darüber, was natürlich eine große Unsicherheit im Verhalten mit sich brachte. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Covid. Heute, man weiß sehr wenig, also was darf man nicht, wie genau sind die Ansteckungswege. Rock Hudson und andere, ich sag mal in Anführungszeichen, AIDS-Celebrities, und da kann man natürlich noch Freddie Mercury zum Beispiel aufzählen und eine ganze Reihe von KünstlerInnen, haben dann natürlich HIV-AIDS ein Gesicht gegeben. Allerdings natürlich auch auf eine spezifische Art und Weise, nämlich, ich sag mal, im Modus der Skandalisierung, ne? Wie dann bei diesen Hollywood-Stars wie Hudson quasi ein Doppelleben entlarvt worden ist, also Mainstream Popkünstler oder Schauspieler haben natürlich aus Karrieregründen darauf geachtet, dass ihr Sexualleben privat bleibt. Und in diesem Sinne war quasi eine sichtbare oder eine öffentlich gemachte HIV-Infektion auch sowas wie ein Zwangsouting.
Und damit verbunden zumindest implizit die Verhandlung der Sexualität auch eines Menschen. In den 80ern, da war Rita Görner persönliche Referentin von Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth und sie hat im Tagesspiegel ganz interessante Dinge erzählt. Zum Beispiel, die Diskussionen unter Fachleuten seien ähnlich heftig wie heute gewesen. Alle tasteten sich an die Wirklichkeit heran. Und dann nimmt sie Bezug auf das Kondom als aus ihrer Sicht wirkmächtiges Symbol mit der Botschaft, die Gefahr ist beherrschbar. Aber wenn wir jetzt sagen würden, das Kondom von gestern ist der Mundschutz von heute, dann wäre das wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster gelehnt, oder?
Also gerade gestern habe ich mich mit einem Kollegen im Schwulen Museum unterhalten und der hat auch genau das gesagt. Es ist natürlich in einiger Hinsicht nicht vergleichbar. Also zum Beispiel könnte man sagen, der Diskurs über das Kondom ist ja eigentlich ein heimlicher, ne? Oder einer, der im Kontext von Herrenwitzen stattfindet oder sie werden quasi unterm Ladentisch gehandelt und so weiter. Ne? Also hat als Instrument der sexuellen Prävention einen ganz bestimmten Ort und muss auch erstmal öffentlich gemacht werden. Also damit natürlich auch immer übers Kondom reden, hieß auch immer über Sexualität reden, hieß auch immer über Sexualität als Risiko oder den Folgen von Sexualität sprechen, zum Beispiel ja auch Schwangerschaft. Und das ist natürlich bei der Maske so alles nicht der Fall. Die Maske ist auch ganz anders sichtbar. Also ich wäre jetzt erstmal zurückhaltend mit dem Vergleich, weil die Maske doch nicht in der Weise schambesetzt ist.
Woran sich im Zuge der HIV- bzw. AIDS-Pandemie vermutlich die allermeisten erinnern, das dürfte das Werben für das Kondom sein. Da hätten wir zum Beispiel diesen Spot hier, ich wage mal zu behaupten, ein Klassiker der Werbegeschichte.
Tina, was kosten die Kondome?
Oh. 3,99.
Nein, 2,99. Die sind im Sonderangebot.
Kondome schützen.
Ja, Kondome schützen. Auch der Slogan gibt AIDS keine Chance. Das war ja alles sehr präsent in Kampagnen. Und da sagt Regina Görner, das sind Kampagnen, die vermisst sie jetzt von der Bundesregierung. Wie viel Potenzial sehen Sie denn in den Kampagnen von damals für die potenzielle Kampagnen für heute, die zum Schutz vor Corona aufrufen, indem sie zum Beispiel für Masken werben?
Also das Kondom war ja lange Zeit das wichtigste Instrument oder auch das einzige Instrument. Also bis wir zum Beispiel dann auch wussten, dass erfolgreiche Kombinationstherapien dazu führen, dass HIV-Positive nicht mehr ansteckend sind oder dass wir PrEP haben, also eine Präventionsstrategie, eine Pille davor, die man nehmen kann, um sich nicht mit HIV anzustecken. Das gab es ja alles in den 80er und 90er noch nicht. Man musste also auf das Kondom setzen. Man musste aber auch den Kondomumgang erstmal lernen. Also Kondome sind ja auch wahnsinnig unsexy, könnte man jetzt mal so sagen, oder auch ein Lustkiller, ne? Aber quasi den Kondomgebrauch selbstverständlich zu machen oder das Kondom sogar vielleicht aufzuwerten und zu einer Art sexuellem Fetisch zu machen, wie es in Safer-Sex-Videos versucht worden ist. Also interessanterweise sieht man ja auch in der Pornografie oder sah man fast, ich glaube, in der heterosexuellen Pornografie so gut wie gar keine Kondome. In der schwulen Pornografie waren sie zu sehen, sind aber auch sozusagen eher verheimlicht worden oder nicht so in den Vordergrund gerückt. Das sind natürlich alles speziell kondomspezifische Strategien.
Fetischisierung der Maske, wäre das nicht auch eine Strategie?
Müsste man mal drüber spekulieren. Also es gibt sicherlich spielerische Aneignungen davon. Inwieweit das jetzt erfolgsversprechend ist, kann ich nicht so richtig einschätzen. Genau, aber insofern würde ich erst mal sagen, ist es doch, mit dem Kondom geht es um was anderes. Wo vielleicht eine Parallele zu sehen ist, ist quasi in der Haltung, also das hat jetzt weniger mit dem Objekt zu tun, sondern eher mit der Mentalität, die damit einherging, nämlich das Prinzip der Selbstverantwortlichkeit, von dem wir ja auch in den Medien unheimlich viel hören in diesen Tagen. Und ich glaube, da ist quasi HIV-AIDS so ein Präzedenzfall, also dass die AIDS-Krise eigentlich den informierten Patienten und die informierte Patientin geschaffen hat. Also das heißt, möglicherweise Betroffener von der Krankheit, die aktiv an der Präventionsarbeit, an den Schutzmöglichkeiten, am Stoppen der Verbreitung mitwirken. Also was ja auch eine ganz intensive Zusammenarbeit von Selbsthilfeorganisationen und Gesetzgebern war zum Beispiel.
Aber ich muss doch erstmal grundsätzlich für etwas werben, was eben nicht sexy ist und was Menschen von sich aus nicht unbedingt immer anstreben würden, nämlich Kondome oder Masken tragen.
Klar.
Ein wichtiger Unterschied ist doch, dass wir bei Corona jetzt schon auf den Impfstoff gucken und eine zeitliche Erlösung zumindest hoffen erahnen zu können, was ja bei HIV und AIDS ganz anders war.
Kann man wohl sagen, ne? Also auf der einen Seite ist HIV/AIDS oder die medizinische Entwicklung im Bereich HIV und AIDS natürlich eine riesengroße Erfolgsgeschichte. Also wir haben im Jahre 2020 in der westlichen Welt, also es hängt immer von wirtschaftlichen und politischen, geopolitischen Faktoren ab, ob diese Medikamente überhaupt verfügbar sind oder nicht, haben wir aber eigentlich eine exzellente Versorgungslage. Also HIV, AIDS ist von einer also höchstwahrscheinlich tödlichen Krankheit zu einer chronischen Krankheit geworden. Infizierte haben die annähernd gleiche oder gleiche Lebenserwartung wie Nicht-Infizierte. Das ist alles wunderbar, aber 40 Jahre nach sozusagen dem Bekanntwerden von HIV-AIDS in der westlichen Welt gibt es noch immer keinen Impfstoff. Das kann man sich jetzt mal vorstellen, wenn man das überträgt auf die augenblickliche Situation, wenn wir bei Corona mindestens 40 Jahre auf einen Impfstoff warten müssten. Da sind wir Gott sei Dank in einer anderen Lage und wir Anfang 2021 voraussichtlich mit Impfstoff rechnen können. Genau, also das ist natürlich in jeder Hinsicht, also wirtschaftlich in Bezug auf den Einsatz der Pharmaindustrie, auf das Engagement der Politik, auf das gesamtgesellschaftliche Engagement, die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die übernommen wird, ein vollkommen anderes Szenario. Ne? Also man kann auch sagen, für HIV/AIDS hat sich am Anfang keiner interessiert. Das ist in keinster Weise, sage ich mal, mit den gleichen Mitteln oder mit dem gleichen Staatsapparat gestemmt worden oder ernst genommen worden wie jetzt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit Publizist Peter Rehberg. Er ist zudem Sammlungsleiter im Schwulenmuseum Berlin. Wir sprechen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der HIV- bzw. AIDS-Pandemie und der Corona-Pandemie. Und Herr Rehberg, da kam ich nicht drum herum, mich an das krasse Ausmaß von Ausgrenzung und Stigmatisierung zu erinnern, das viele schwule Männer erlebt haben. Allein die Bezeichnung Schwulenkrankheit, ja, da fängt es an. Und dann habe ich mal im Spiegel nachgeblättert vom 2. März 1987. Da wird der damalige bayerische Staatsminister für Kultus und Unterricht Hans Zehetmeier von der CSU zitiert mit den Worten: Es kann nicht um noch mehr Verständnis für Randgruppen gehen. diese Randgruppe, also gemeint sind HIV-Infizierte, diese, Zitat, Randgruppe muss ausgedünnt werden, weil sie naturwidrig ist. So, ein gewisser Horst Seehofer wird in diesem Artikel mit dem Vorschlag zitiert, Betroffene sollen konzentriert werden in speziellen Heimen. Diese Stigmatisierung, diese Ausgrenzung Einzelner, wobei der sexuelle Kontext zumindest implizit eine Rolle spielt, der ist doch gerade nicht Corona-spezifisch, oder finden Sie doch?
Nee, würde ich auch Ihnen zustimmen. Ich finde also jetzt die Frage der Stigmatisierung, und da haben Sie vollkommen recht, also das hat zum einen etwas mit der sexuell übertragbaren Krankheit zu tun. Das gab es ja beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts in Bezug auf Syphilis auch, also HIV oder Syphilis auch als Zeichen des moralischen Verfalls, der Dekadenz etc. etc. Hat im Fall von HIV aber natürlich noch genau die besondere Konnotation, dass es nicht ausschließlich, also es gab auch andere Betroffene, zum Beispiel auch Prostituierte, Drogen-User, aber eben jetzt quantitativ betrachtet doch eben in der westlichen Welt hauptsächlich homosexuelle Männer betrifft. Und da hat sich quasi das Stigma der Homosexualität nochmal wiederbelebt durch HIV-AIDS, also quasi in der Weise, dass eben nicht nur HIV-AIDS als eine Krankheit betrachtet worden ist, sondern wie es bis in die 70er Jahre ja auch in offiziellen Dokumenten hieß, Homosexualität selbst. Ne? Also das war quasi die Wucht der Homophobie, der Ausgrenzung, der Stigmatisierung, mit der man es in den 80er Jahren zu tun hatte. Ich habe tatsächlich mit Freunden in den letzten Tagen und Wochen auch gerade im Umfeld des Schwulen Museums mich darüber unterhalten, ob wir eigentlich finden, dass ähnliche Formen der Stigmatisierung gerade stattfinden. Also sagen wir mal, jemand, der positiv ist, wird verdächtigt, sich auf einer Corona-Party herumgetrieben zu haben. Oder war nachts diesen Sommer auf der Hasenheide dabei, wo Partys stattfinden, die nicht mehr in Locations stattfinden konnten. Also es gibt, glaube ich, solche Assoziationen. Nichtsdestotrotz würde ich aber doch sagen, kann insgesamt davon gar keine Rede sein, weil natürlich, wie wir wissen, die Ansteckungsmöglichkeiten so vielfältig sind.
Bei Corona kann es ja nun eben durch diese viel einfachere Übertragung potenziell auch wirklich jeden treffen. Das ist absolut realistisch. Wie wichtig war es denn insofern mit Blick auf HIV und AIDS, wo dann ja doch viele Männer betroffen sind, die Sex mit Männern haben, dass die in die Offensive gehen, auch in die popkulturelle Verarbeitung gehen, um der Stigmatisierung ihrer Sexualität entgegenzuwirken?
Ich würde mal sagen, es gab eigentlich jetzt unter Schwulen zwei Fraktionen im Umgang mit HIV und AIDS. Ne? Also die eine ist eigentlich eine eher, sag ich jetzt mal, konservative, die eigentlich auf die Karte gesetzt hat, dass ein Verabschieden von der schwulen Kultur der 70er und 80er Jahre, was ja auch oft als subkulturelle Errungenschaft gefeiert worden ist, also andere Formen des Feierns, des Umgangs miteinander, Sex mit Fremden, Sex zwischen unterschiedlichen Altersgruppen, Sex zwischen unterschiedlichen sozialen Klassen und Ethnien, also auch eine Art von sozialer Utopie. Also es gab die Fraktion, die sich sozusagen davon abgegrenzt hat und gesagt hat, nein, Homosexualität geht es jetzt auch um Respektabilität, und jetzt mal so ein bisschen schnell gesagt, am Ende dieser Entwicklung steht die Homo-Ehe. So, und auf der anderen Seite gab es aber dann doch sexpositive Künstler und Theoretiker, die genau diese Besonderheiten einer schwulen Subkultur verteidigt haben und die auch zum Gegenstand ihrer Arbeit gemacht haben. Ne? Und dann gibt es auf der einen Seite natürlich eine ganze Reihe von künstlerischen Positionen oder auch die Figur des in Anführungszeichen AIDS-Künstlers, der vielleicht aus dieser Entwicklung hervorgegangen ist, also beispielsweise der Fotograf Robert Mapplethorpe oder später US-Künstler wie David von Jarowitsch oder Felix González Torres oder im deutschen Umfeld der Fotograf Jürgen Baldiger. Da ist dann eigentlich gerade das Potenzial von AIDS zu politisieren, neue Formen des Protests hervorzurufen, also Stichwort Act Up, auch als AIDS-Protestform, die viel von der Performance-Kunst gelernt hat, daraus hervorgegangen. Wenn Sie jetzt nach der Popkultur fragen, da muss man, glaube ich, auch noch mal genau gucken beim Blick zurück. Also wir sind ja mittlerweile auch an einer Art von, ich habe schon das Stichwort AIDS Celebrity genannt, auch an einer Art von Ritual gewöhnt, wie HIV und AIDS zum Standard von Benefizveranstaltungen geworden ist. Also beispielsweise der Liveball in Wien. Oder dass eben Künstlerinnen und Künstler ganz selbstverständlich zu den Oscars eine rote Schleife auf dem Kragen tragen und wo quasi, wie soll man sagen, also die Solidaritätsbekundung mit HIV auch eine Art von Geschäftsstrategie geworden ist. Das war nicht immer so, ne? Eine Person, der ich hier Credit geben würde, weil sie wirklich zu den ersten gehört, die das auf einer Mainstream-Bühne adressiert hat, ist tatsächlich Madonna, ne? Die also Anfang der 90er Jahre mit Erotica und anderen Produktionen über Freunde gesungen hat, die an HIV/AIDS gestorben sind oder die auch auf ihren Tourneen seit den späten 80ern auf großer Bühne sehr, sehr deutlich darüber gesprochen hat.
Ich möchte einen Film-Credit geben, der mich sehr gepackt hat und der zeitlich sehr nah dran ist an aktuellen Ereignissen in den 80ern, also gedreht 2 Jahre nach dem eben erwähnten Spiegelartikel im Jahr 1989. Das ist Longtime Companion.
In 1981, a group of friends were having the best time of their lives. A time they thought would never end. And then one day, their lives changed forever.
Have you seen the paper?
No, I was just sitting down.
Have you got it?
Rare cancer seen in 41 homosexuals.
The cause of the outbreak is unknown, and there is yet
no evidence of contagion.
It's the greatest challenge they've ever had to face.
I'm so sorry. It's just not fair.
It's not fair!
Ja, der Film erzählt von Freunden, die die HIV-AIDS-Pandemie mit voller Wucht trifft in den 80ern und die dann reihenweise Abschied nehmen müssen von geliebten Menschen, Freunden und Partnern. Also parallel zu dem, was sie an Stigmatisierung erleben und Angst vor dem Virus, ist dann ja was passiert, was wahnsinnig krass war, dass viele Menschen in wenigen Jahren andere Menschen, die sie lieben, die ihnen nah waren, verloren haben. Und ich finde, dieser Film hat das sehr empathisch bebildert. Wie sehen Sie denn Longtime Companion?
Ich habe den ehrlich gesagt jetzt lange nicht mehr vor Augen gehabt. Ich habe ihn natürlich, als ich jünger war, auch oft gesehen. Ich war auch einer der Mitbegründer der lesbisch-schwulen Filmtage in Hamburg. Und also auch das Interesse insgesamt natürlich an der filmischen Repräsentation von HIV und AIDS war ungeheuer stark damals. Also, vielleicht etwas widersprüchlicher, als Sie das beschreiben. Also auf der einen Seite kann man natürlich, wie ich das eben auch in Bezug auf Madonna schon gesagt habe, dankbar sein für das Nennen von AIDS, die Thematisierung an sich, was ja auch insbesondere die amerikanische Politik lange versäumt hat. Ronald Reagan hat sich ja lange Zeit in seinen ersten Amtsjahren geweigert, überhaupt das Wort AIDS in den Mund zu nehmen. Übrigens interessanterweise an der Stelle so eine ganz interessante Parallele zu Trump und Covid, also was das Leugnen dieser Pandemie angeht. Longtime Companion macht es natürlich sichtbar, das ist erstmal sehr gut.
Jetzt das Aber.
Genau, jetzt das Aber. Es gibt dann doch eine Reihe von Problemen, die so im Handumdrehen auftauchen. Also ich nenne mal zum Beispiel eins, nämlich HIV/AIDS hat eben auch dafür gesorgt, den schwulen Mann als Opfer wahrzunehmen. Und so sehr das vielleicht notwendig ist, um sowas wie eine solidarische Politik zu entwickeln, heißt das natürlich auch eine Festlegung auf eine Rolle, ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen übertrieben, die nicht mehr wehtut. Ne? Also eine bestimmte Form des Protestes, eine bestimmte Form des Widerstands, eine bestimmte Form des Aufbegehrens, des Sperrigseins, die ist natürlich damit auch kassiert. Also es klingt vielleicht zynisch, wenn man es sagt, aber ich glaube, mit ein bisschen Distanz darf man das. Also der Schwule als Opfer macht es dem Rest der Gesellschaft natürlich auch leicht. Ne? Das ist so ein bisschen das Aber, was ich bei dieser Art von Repräsentation wahrnehme, ne? Also auch vielleicht die Rückkehr des Schwulen in den Schoß der Familie, wie wir es bei Philadelphia ganz deutlich erleben. Ne? Also eine bestimmte, sag ich mal, ja, Vereinnahmung oder auch Ignoranz der schwulen Welt vor AIDS.
Es liegt einiges an popkulturellen Produktionen vor, die HIV und AIDS zum Thema machen. Bei Corona sind wir da jetzt verhältnismäßig noch sehr am Anfang. Was wäre denn popkultureller Stoff, den Sie sich gut vorstellen können, wenn es darum geht, Corona zu verarbeiten? Welcher könnte das mal sein? Oder ist Ihnen jetzt schon irgendwas ins Auge gefallen, was Kleineres? Wir haben vor ein paar Tagen mal über Werbespots der Bundesregierung gesprochen, die fürs Zuhausebleiben werben, aber so ganz würde ich die noch nicht dazu zählen.
Nee, ich glaube, da experimentieren alle noch etwas und hat sich quasi noch kein Genre etabliert. Kann ich irgendwie auch noch nicht so richtig sagen. Also was wir im Schwulen Museum in Berlin machen zurzeit, ist zum Beispiel eine Spendenaufruf, dass uns Leute ihre Objekte, also jetzt nicht die gebrauchten Masken unbedingt, aber vielleicht alles andere im Kontext von Corona fürs Archiv spenden. Also Flyer oder Texte, die entstanden sind. Also Objekte, die im Kontext von Corona stehen. Speziell popkulturelle Das ist natürlich auch deswegen ein bisschen schwierig, weil sich ja Popkultur doch auch so aus so etwas wie Subkultur oder Widerstand oder Protest oft speist, bevor es Mainstream wird. Und diesen Protest, sage ich jetzt mal, gibt es ja nicht auf interessante Weise. Den gibt es ja nur auf verrückte Weise und auf eine Weise, die Gaga ist. Ne? Oder, also sage ich jetzt mal so schnell daher. Das hat sich ja verschoben. Also es gibt ja jedenfalls meiner Kenntnis nach ja bisher relativ wenige oder vielleicht gar keine interessanten popkulturellen Positionen, die sich jetzt kritisch mit Corona auseinandersetzen. Zur Corona-Politik, und das ist ja auch ein ganz großer Unterschied zu den 80ern, da gibt es ja eine große Zustimmung und eine große Affirmation. Ja? Und es gibt ja sozusagen nicht ein Aufbegehren gegen den Staat, was von einer breiten Jugendbewegung getragen wäre. Jetzt also in meinem Verständnis von Jugendbewegung jedenfalls. Und von daher, glaube ich, ist das auch noch so ein bisschen dünn mit den popkulturellen Antworten. Vielleicht nochmal ein anderes Kapitel dazu. Es gibt die popkulturellen Antworten. Es gibt natürlich auch die intellektuellen oder wissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Antworten. Und das Interessante an HIV/AIDS ist ja auch, dass eigentlich ganz neue Disziplinen, nämlich Stichwort Queer Studies und Gender Studies, sich eigentlich anlässlich von AIDS entwickelt haben. Also ab 1990 war es in der US-amerikanischen Hochschule nicht mehr möglich, nicht über Sexualität zu reden. Und diese Fragen haben eine Dringlichkeit bekommen und eine intensive Bearbeitung. Also Judith Butlers Gender Trouble 1990 erschienen. Ne? Also eine ganz neue Disziplin der Gender Studies ist eigentlich auch als eine intellektuelle Antwort auf HIV und AIDS entstanden. Und das wäre für mich auch eine interessante Frage, wie sozusagen nochmal sich die Reflexion über Corona weiter gestaltet. Also vielleicht dazu auch nur so mal eine polemische Bemerkung. Einiges an Antworten, was wir von berühmten DenkerInnen bekommen haben, ich denke hier an Giorgio Agamben oder Paul B. Preciado, war bisher nicht so wirklich überzeugend, weil die auch immer noch mit so Instrumenten von Staatsüberwachung und so weiter argumentieren, wo man doch schnell das Gefühl hat, das schießt an dem Problem, mit dem wir es zu tun haben, eigentlich vorbei.
Jo, und uns, den Kompressor-Podcast, gibt's natürlich auch sehr gerne zu abonnieren, vorzugsweise über die DLF-Audiothek.